Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 105. Und wie immer, Robin an meiner Seite. Herzlich willkommen.
Ja, hi. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, mir auch. Also mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben ja vorher schon gesprochen. Ja. Deswegen ist das immer nur so. Wir haben super viele Themen dabei, die ich alle super interessant finde. Und zwar haben wir einmal Banned and Restricted Announcement. Besonders Augenmerk hierbei auf Historic. Dann haben wir noch Pre-Release gespielt. Also fällt einem auch gar nicht mehr auf, weil es kommen andauernd Pre-Releases. Aber dieses Mal haben wir es tatsächlich gespielt und wir wollten so ein bisschen nochmal so zum Abschluss über Adventure of the Forgotten Realms so ein bisschen drüber reden und uns nochmal in Augenschein rufen, was das für ein Set war. Und dann natürlich haben wir am Ende noch ein schönes Update. Und zwar wirklich schönes Update. Und zwar, dass Pro-Spieler doch ein wenig mehr Geld bekommen, wie das, was wir in letzter Zeit ein bisschen so vermutet hatten, beziehungsweise auch ein bisschen vorwürfend gemeint hatten. Mhm. Mit vollem Recht, aber vorwerfen. Und wie immer, wenn wir Zeit haben, werfen noch Fragen von euch, von Ask Us Anything, in den Podcast. Und wenn wir bei Ask Us Anything sind, Robin, wie erreicht man uns?
Genau, wir haben zum einen Twitter und Instagram, wo ihr uns beide verfolgen könnt, was wir in unserem privaten Leben machen und was wir so witzig finden und was wir posten wollen. Zum anderen haben wir natürlich das Discord, wo wir euch aufrufen, uns Fragen zu schicken für Ask Us Anything. Und da gehen wir dann im Podcast live drauf ein. Bevor wir noch zu guter Letzt kommen, wenn ihr das Ganze auf YouTube guckt, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns abonnieren würdet und dem Ganzen einen Like gibt, wenn es euch gefällt. Natürlich auch bei MTG Blackset vorbeischaut, der wunderbaren YouTube-Content zu Magic the Gathering, Legacy, Unboxing und Diskussionsvideos macht. Ganz, ganz wunderbar. Zu guter Letzt, wenn ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery und dann landet ihr nicht nur in der Endcard als Credit verzeichnet, sondern halt auch eben im Podcast namentlich erwähnt. Aber ich würde sagen, damit genug der Vorrede, gehen wir mal los in die aktuellste News und zwar in die Banned and Restricted Announcement vom 21.07. Da haben wir, wie du eben schon gesagt hast, in Historic eine Veränderung. Und zwar, eine Suspension. Wir hätten gedacht, nach Tassas Oracle und Time Warp gibt's die gar nicht mehr. Aber dann doch hat das Brainstorm erwischt, wie wir es schon vorher besprochen hatten, dass es eine problematische Karte ist. Ja, wie siehst du den Quasi-Ban? Oder würdest du sagen, es hat gute Chancen, wieder zurückzukommen?
Nee, also ich sehe keinen Grund darum, warum diese Karte suspended ist. Sie hätten sie einfach direkt bannen können. Mhm. Sie wird nicht wieder runterkommen. Sie haben ja selber auch angegeben, dass Decks mit Brainstorm irgendwie, ich glaube, eine Winrate von 51% oder 52% hatten.
Ja.
Aber sie haben halt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, oder ich habe es überlesen, nicht angegeben, wie 4% der Top-Decks Brainstorm gespielt haben. Weil das waren wahrscheinlich eine ganze, ganze Menge.
Ja.
Und ich glaube, da diese Zahl ist eher das Relevante, wie oft diese Karte gespielt wurde und dass sie super problematisch ist. Warum sie auf Suspend gelandet ist, ich kann nur spekulieren nach dem Motto, ups, die hätten wir eigentlich bannen müssen das letzte Mal, das haben wir vergessen. Jetzt tun wir mal so, als ob wir das testen würden, wenn diese Karte weg ist. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz.
Also das Ding ist also in dem Artikel, der auch damit online gegangen wird, sie sagen da zum einen, dass es halt eigentlich, was du eben schon meinst mit der Winrate von 51% bis 52%, eher das eigentlich kein Zeichen ist, dass es eine dominierende Karte ist. Also die Hauptdecks, die davon, also die Brainstorm spielt, sind Jeskai Control und Izzet Phoenix. Beides Decks, die ja auch schon bei der, Strixhaven League Weekend, bis zu 30% in der Meta gespielt worden sind. Damals ja auch noch mit Time Warp. Und das ist halt so mehr das Problem, dass halt immer mehr Leute halt zu diesen Decks hintendieren. Und sie begründen dementsprechend aber auch so ein bisschen die Suspension, weil sie sagen, okay, wir wollen mal gucken, wie das Ganze denn läuft, ob sich quasi die Daten deutlich verbessern, ob jetzt auf einmal ganz neue Decks ins Format reingespült werden oder halt eben nicht. Und dementsprechend wird halt entschieden, ob halt Brainstorm komplett gebannt wird oder nicht. Ich bin aber auch völlig deiner Meinung. Ich finde, Brainstorm war halt ein absoluter Fehler, ein Historic zu printen. Ein Format, also es gibt eigentlich nur für mich ein legitimes Format, wo Brainstorm gespielt werden kann und wo es meiner Meinung nach nie gebannt wird, und das ist halt Legacy, weil von dem alles, was ich halt höre, ist es sowieso schon ein sehr blau dominiertes Format mit halt Force of Will, und da tut halt ein Brainstorm nicht mehr weh als in anderen Decks bzw. in anderen Formaten. Hättest du dir denn, also es gab ganz kurz einen Leak vorher, dass heute, beziehungsweise dass am 21. halt ein Ban kommt. Da wurde viel spekuliert. Gibt's da Kandidaten für weitere Bans in anderen Formaten, die du dir eher gewünscht hättest?
Ich bin immer noch dafür, dass Ragavan aus Legacy rausgeht. Mhm. Ich bin auch dafür, dass einfach Ursas Saga aus Modern rausgeht. Und aus, keine Ahnung, aus Standard Front of Eldraine oder so, komplett Ban, wäre doch nice.
Ja, aber, das stimmt.
Also grundsätzlich sind das so die zwei Sachen, die ich mir wirklich gewünscht hätte, weil der Affe, also Ragavan, geht in Legacy in zu viele Decks rein, die einfach diesen Affen nicht spielen sollten und die ihn trotzdem spielen. Und das ist einfach eine Kreatur, die viel zu drüber ist. Und Ursas Saga ist im Modern auch nun mal ein Faktor, ein Problemfaktor.
Ja, ich würde sogar fast schon so weit gehen, dass auch selbst Ragavan im Modern ein Problem sein könnte, weil er wirklich auch jetzt, natürlich reden wir jetzt heute nicht über Modern Horizons 2, obwohl es halt den deutlich größeren Einfluss auf natürlich Modern und die andere Formate hat. Man sieht immer mehr Ragavan auftauchen, und es ist immer mehr so ein Ding von wegen, warum nicht Ragavan spielen, warum nicht Ursas Saga spielen, wenn sich's halt anbietet und halt keine große Downside davon ist, was natürlich den Preis, darüber müssen wir gar nicht reden. Also Ragavan ist immer noch am Steigen, der Preis. Und es ist halt eine, ja, lächerlich starke Karte, wie du schon gesagt hast. Und da hatte ich auch gedacht, dass sie da irgendwas bannen werden, dass da irgendwas kommt.
Ich glaube, es ist zu früh. Also ich glaube, da würden sie wahrscheinlich noch ein paar Leaks abwarten. Und dieses, warum das jetzt genau im Historic passiert ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht damit auch die Historic-Leute neue Decks bauen und Dungeon and Dragons Karten jetzt spielen oder so?
Vermutlich, weiß ich nicht.
Aber für Modern Horizons 2 denke ich, wir werden den ersten Modern Horizons 2 Ban, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, bevor da wirklich was passiert, denke ich.
Ja, ich denke mal wahrscheinlich auch. Und ich bin mal gespannt, du sagst ja eben schon, Interesse in Historic ist gefühlt gerade auf einem All-Time-Low, nachdem halt Modern Horizons 2 Modern und Legacy aufgeschüttelt hat. Jetzt kam halt Dungeons and Dragons noch raus. Das hat auf jeden Fall Draft, Sealed und Standard zumindest eine gewisse Unterkategorie von Standard aufgeschüttelt. Und ja, Historic ist da so ein bisschen,
ja, wie gesagt, Paper kommt halt auch raus. Also
ja, stimmt.
Wir dürfen wieder rausgehen, wir dürfen wieder Magic spielen, wir dürfen wieder Freunde treffen. Oder wir sitzen am PC und spielen Historic?
Ja. Aber eindeutig die bessere Wahl. Nein, Quatsch. Aber ich glaube, viel mehr.
Mein Co-Host.
Aber ich würde sagen, damit genug der Bann-Diskussion. Sehr viel mehr steckt da ja gar nicht so viel hinter. Mhm. Reden wir mal ein bisschen über die Pre-Release-Erfahrungen von uns. Mhm. Adventures in the Forgotten Realms. Ich sag's ja häufig Adventures of the Forgotten Realms, aber es sind in den Forgotten Realms. Ist ja jetzt in Paper auch rausgekommen, eine Woche nach dem digitalen Release. Konntest du Pre-Release spielen? Wie waren deine Erfahrungen und hat es dir Spaß gemacht?
Also, ich habe sowohl gespielt als auch gejudged. Das war für mich nochmal das Judge-Shirt rausholen. Die Leute, die mir auf Instagram und so weiter folgen, haben das auch gesehen. Und das war noch, das war schon ganz eine ganz coole Erfahrung. Und gespielt habe ich auch, aber tatsächlich Tour the Giant. Also wirklich nice. Zu zweit in einem Team mit einem Kollegen von mir und dann auch gegen andere Zweierteams. War ganz witzig. Ich mag das Set tatsächlich geschlossen. Also alles, was so, wenn man das draftet, wenn man das sealedet oder halt in dem Umfang, in dem wir das in dem Review- bzw. Preview-Event gehabt haben, dass man halt, dass viele Leute eben diese neuen Karten spielen wollten und wenig sich nur reingesplasht haben oder ähnliches. Weil ansonsten bin ich aktuell so ein bisschen auf so einem Feinfuß mit dem Set tatsächlich. Es hat so viele Fehler.
Ja.
Aber du hast auch Previous gespielt, richtig?
Genau, ich habe es tatsächlich sogar, ich habe mehrere Pre-Release-Kits geöffnet, nicht alle gespielt, aber es war tatsächlich so ein sehr viel größeres Event, als ich es ursprünglich geplant hätte. Und zwar, ich hatte zum einen am Freitag direkt gespielt, als halt der erste Pre-Release möglich war, nach der Arbeit mich sofort auf den Weg gemacht habe zum Local Game Store, da am ersten Turnier dran teilgenommen. Und es war tatsächlich so, was mich mega gefreut hat, aber für mich auch produktionstechnisch ein Problem war, dass jedes Pre-Release war komplett ausverkauft, halt alle Plätze voll, die verfügbar waren. Das waren natürlich begrenzte Fälle, muss man sagen. Ne? Wir sind ja immer noch in Corona-Restriktionen-Land, sag ich jetzt mal. Das heißt, der ganze Laden konnte nicht bis hinten zum letzten Mann quasi aufgefüllt werden. Aber halt, wie gesagt, alle Plätze waren voll, was für mich halt bedeutet hatte, dass ich mir kein Pre-Release-Kit mit nach Hause nehmen konnte, weil ich da ja, und das Video habt ihr hoffentlich auf YouTube gesehen, meinen Teil zur Pre-Release-Challenge auf YouTube mit dran teilnehmen konnten, wo wir mit ein paar...
Boah, ich hoffe, dass ich meins auch endlich mal schaffen kann.
Ja, ich drück dir auf jeden Fall weiter in die Daumen. Wo viele YouTuber, unter anderem halt du auch, du hast es auch schon in der Vergangenheit häufig gemacht, sonst Tim Soort ist dabei, Dr. Alzheimer ist dabei, wer noch alles...
Melniebone, MTG mit Patrick. Normalerweise ist Eternal Battlegrounds dabei. Ich glaube, dieses Mal ist er nicht dabei. Wir haben die Leute von Unlimited Commander, also hier von dem Podcast Unlimited Commander, beziehungsweise halt eine ganze Menge tatsächlich. Ja,
eine ganze Menge Leute auf jeden Fall.
Ich kann sie jedes Mal nicht aufstellen. Es ändert sich auch jedes Mal. Dementsprechend ist es auch immer so ein bisschen ein ganz kleines Hickhack. Auf der anderen Seite, also es ist halt Commander Unlimited. Also, Entschuldigung.
Ja, genau, so heißt es.
Alles gut. Bitte schlag mich nicht dafür. Und ja, aber ich glaube, ansonsten Shooty, MTG und Moore haben wir, glaube ich, noch. Das ist, glaube ich, der einzige, den wir vergessen haben. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle genannt.
Ja, also ich glaube, also ich meine, wir haben auch in den Videos auf andere verlinkt und ihr findet da eigentlich eine ganz gute Sache. Ziel der Challenge ist es quasi, wir machen es einfach auf, wir reden ein bisschen über das Set in unserem Video und vergleichen einfach mal so ein bisschen den Wert, den wir rausgezogen haben. Ja. Auf jeden Fall war das quasi Pre-Release Kit Nummer 2, das ich geöffnet habe. Und Pre-Release Kit Nummer 3 war jetzt tatsächlich am Montag, also wir nehmen hier am Mittwoch auf. Also Anfang der Woche hatte ich mich dann noch in einer anderen Local Game Store mit hinbegeben. Und das war, glaube ich, mit Abstand das beste Pre-Release-Kit von den dreien, die ich geöffnet habe. Weil unter anderem, ich hatte die bereits gebannte Karte Book of Exalted Deeds in Foil gezogen. Wo ich denke, okay, Mythic Foil ist mir schon noch nicht so häufig passiert. Und ich hatte tatsächlich dann auch meinen Lieblingsarchetyp, was so ein bisschen war, Orzhov Dungeons, Orzhov Midrange-Gedöns mit drin. Und das waren einfach, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte, glaube ich, ja, die spannendsten Battles, die ich jetzt im neuen Jahr jemals hatte. Also wirklich, wir waren da in Overtime mit locker 20 Minuten, weil wir über jeden Zug nachdenken mussten. Und jeder Zug hätte quasi das Ende bedeuten können. Und das war ultra, ultra spannend. Und hey, ein dritter Platz immerhin. Ich meine, das ist kein kompetitives Turnier. Aber hat trotzdem einfach gut Spaß gemacht. Und ja, das war so die Pre-Release-Erfahrung von meiner Seite aus. Aber du das hast natürlich
kannst du auf jeden Fall ganz cool machen. Weil also bei uns war es ja so, ich habe bei dem, was ich gespielt habe, habe ich Mono Blue gespielt. Mhm. Meine Gegner haben es liebevoll Mono Blue Mythic Typ gespielt, genannt. Und ich hatte halt, ich glaube, 4 oder 5 Mythics im Deck.
Krass.
Ich hatte den Demilich, ich hatte den blauen Legendary Dragon, ich hatte Mordekai, ich hatte das blaue Buch, was glaube ich auch eine Mythic ist oder eine Rare. Und noch, also ich hatte unendlich viel.
Ja.
Und ich hatte halt wirklich, wir hatten halt ein sehr, sehr cooles Deck mit meinem Partner, der hatte ein weiß-grünes Deck, wo es viel darum ging, so, okay, er übernimmt so den Midrange-Part. Ich hatte ein paar Blocker am Anfang, dann übernimmt er so den ganz vielen Midrange-Plan, so weiße Kreaturen, Ausrüstung, Kreaturen, die er zu Ländern machen kann, andersrum, Länder, die er zu Kreaturen machen kann. Mhm. Und dann übernehme ich wieder mit so einem späten Midrange, mit diesen größeren, stärkeren Karten. Mhm. Und ganz am Ende hat er dann noch den Mythic Legendary grünen Drachen gespielt. Also wir hatten alles. Das war, also wir haben auch komplett gewonnen, das Pre-Release. Und das war eine hellen Freude. Und wir haben zwischenzeitlich überlegt, ob wir Karten austauschen aus den Decks, nur um da zu stehen und so ein bisschen mehr dieses Roleplay-Feeling mal durchzusetzen. So, okay, sag mal, Marc, wir kommen auf eine Lichtung. Gehen wir weiter oder machen wir ein Zelt auf? Und das haben wir so ein bisschen so auch gemacht, so, okay, wir werden im Dungeon weitergehen. Wollen wir nach links oder die rechte Tür nehmen? Also wir haben es so ein bisschen gemacht, es war auch ganz witzig. Weil wir wollten aber jetzt, also ich persönlich wollte da jetzt niemanden nerven.
Ja, und ja,
es war ein sehr, sehr, sehr cooles Event. Deswegen Pre-Release kann ich immer nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, Pre-Release zu spielen. Ja, es gibt ein paar Leute, die sich ärgern, dass die Kits nur auf Deutsch gibt. Dazu ganz kurz. Die gibt es nur auf Deutsch, weil eben bei Pre-Release auch Anfänger mitspielen sollen und Leute, die halt nicht so kompetitiv sehen. Mhm. Und da macht es halt einfacher, wenn alle das Kit lesen können.
Ja, auf jeden Fall.
Ist halt Nachteil dafür, dass es für Leute wie ich, also wie mich, ich spiele fast nur Englisch, ich glaube, bei dir auch.
Wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer englische Booster, ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt so, ja, ist ein bisschen schade, ja, aber vollkommen okay. Und das
total.
Halt, macht Pre-Releases, spielt Pre-Releases, es ist wirklich großartig.
Vor allen Dingen, bei mir war es auch noch sehr witzig, weil ich bei den zwei unterschiedlichen Pre-Release-Events, wo ich war, tatsächlich zwei unterschiedliche Leute von euch da draußen quasi getroffen habe. Einmal auch jemand, der das schon direkt in die aktuellste Folge von letzter Woche drunter kommentiert hatte auf YouTube, und zwar den Co, also K und dann, ich glaube, sechs O's sind das auf YouTube, hat das direkt kommentiert, und ich habe da tatsächlich die beiden die kamen direkt auf mich zu und meinten so, hey, wir sind große Fan von deinem Podcast. Ich so, wow, krass. Also, das erste Mal, dass mir das passiert, dass halt Leute, die mich jetzt nicht schon von vorher kennen, quasi auf mich zukamen sind und gesagt haben, hey, krass, dass du hier bist, so. Und zum anderen.
Das erste Mal?
Bitte?
Echt das erste Mal?
Das war für mich so komplett das erste Mal, ja.
Nur so in person oder auch so, die dich random angeschrieben haben? So ganz kurz, tut mir leid, wenn ich kurz abschweife, das interessiert mich.
Alles gut.
oder halt auch so random angeschrieben. Weil ich muss halt persönlich sagen, mich haben jetzt in der Zeit, wo ich jetzt bei Radio Raffnick kenne, schon so viele Leute angeschrieben, die gesagt haben, ey, Marc, ich höre Radio Raffnicker wieder, voll toll, dass du dabei bist. Ihr habt so an Qualität gewonnen, ihr macht so viel coolen Stuff jetzt auch mit eurem Equipment, und Robin ist so aufgegangen neben dir, und das ist so ein tolles Gefühl und so weiter. Also, ich habe ja sogar Unterschriften schon rausgeschickt und so weiter.
Krass.
Also das wundert mich jetzt, dass das bei dir jetzt so, es klingt so nach dem Motto, das war das erste Mal, dass mir das passiert.
Oder meinst du das? Das ist halt das Ding. Also ich habe auch so, also ich habe immer so ein leicht, gerade jetzt, wo ich die neuen Local Game Stores zum ersten Mal betreten bin, so ein bisschen denke ich mir so, okay, wie wäre das, wenn? Aber jetzt tatsächlich passiert ist das zum ersten Mal. Also auch zum Beispiel tatsächlich nicht abgesprochen, aber schon vorher quasi angekündigt im Discord, war der gute MJB, der im Discord quasi gefragt hat nach Pre-Release-Events in Berlin. Ich habe gesagt, ja gut, also ich weiß nicht, wo es noch welche gibt, aber ich bin am Montag da. Und dann ist er auch gekommen und wir haben gut geredet, und er hat auch tatsächlich einen von diesen Preispacks noch zusätzlich bekommen von der netten Ladenbesitzerin. Und hat auch echt gute Sachen gezogen. Also allein aus diesem Grund hat sich dieses Event schon komplett für mich gelohnt, und ich hoffe für euch auch, weil ich immer wieder gerne, also wenn ihr mich auch irgendwo seht, dasselbe gilt wahrscheinlich für dich. Also
bitte,
redet uns einfach an. Es gibt da nichts, wo wir irgendwie sagen, wie könnt ihr es wagen, uns anzusprechen? Also von daher, alles cool.
Feiernd, volltrunken durch die Straßen laufen, könnte es sein. Nein, Spaß beiseite. Also wenn irgendwas ist, egal wo ihr uns seht, ob ihr jetzt, ich habe auch schon Leute gehabt, die bei mir jetzt in Fischkicker reingekommen sind und gesagt, hier Marc, ich höre jetzt wieder Podcast mit euch oder auch über einen YouTube-Channel und ähnliches. Und wenn ihr so irgendwas habt, immer rum. Wir freuen uns darüber.
Genau, aber leider war das nicht, also das Pre-Release und gerade die deutsche Übersetzung von Abenteuer in den Forgotten Realms ja nicht so ganz fehlerfrei durchlaufen. Uns ist quasi dir etwas früher als mir, ich musste da nochmal mit der Nase draufgeführt worden, aber was hatten wir denn da für Fehler drin? Da waren ja zwei Stück, die ein bisschen
eine Menge. Der Name des Sets ist schon ein Fehler in meinen Augen. Das Abenteuer in den Forgotten Realms.
Ja.
Englischer ging es nicht mehr. Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall ist es so, dass ich relativ früh auch schon auf dem Discord darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Dungeons, eine der Core-Mechanics dieses Sets, falsch sind. Zumindest eine davon.
Ja.
Und zwar wirklich falsch. Also es ist nicht so, dass das eine Kleinigkeit ist, sondern es ist halt schon was Großes gewesen. Und zwar ist also es klingt nach was Kleinem, es ist ein Und oder ein Oder. Gemeint ist das Grabmal der Vernichtung oder Tomb of Annihilation, wo eben, wenn man den rechten Weg geht, man in den Katakomben bzw. im Obliette landet. Und dort ist es halt so, dass man eine Kreatur opfert, eine Karte abwirft, ein Land opfert, was noch, ein Artefakt, glaube ich, opfert. Ja, ein Artefakt. Und im Deutschen wirft man halt eine Karte ab und opfert dann eine Kreatur, ein Artefakt oder ein Land. Also nur zwei statt vier Sachen.
Ja, es ist so ein Fehler, dass es wirkt gering, wenn man sich jetzt erstmal quasi durchliest so und man denkt so, ja, so schlimm ist es ja nicht. Aber im Großen und Ganzen, wie du schon sagst, ist ein Unterschied zwischen einer Karte haben und einer Karte nicht haben auf dem Feld. Und das ist halt einfach, wenn das halt gerade bei späteren Events im Standard, wo es halt dann auch vielleicht um Turnierpreise etc. geht und halt kompetitiver rangeht, ist es halt eben schon wichtig, dass da jedem klar ist, dass es nicht um drei zu opfernden oder beziehungsweise abzuwerfenden Karten geht, sondern um vier. Tatsächlich, mir war das auch gar nicht so bewusst gewesen. Aber ja, wie jetzt du als Judge, wie geht man da am ehesten mit um, wenn du jetzt quasi, du venturest in den Dungeon und willst den Gegner diese vier Sachen oder drei Sachen opfern lassen? Man selbst müsste ja die drei Sachen opfern, man müsste aber nicht darauf vorbereiten, noch eine vierte Sache zu opfern. Wie geht man da um als Spieler?
Du müsstest ja nur zwei opfern, tatsächlich. Das ist ja noch krasser. Es sind ja nur zwei. Eine Handkarte abwerfen und dann ein Artefakt oder eine Kreatur oder ein Land opfern. Mhm. Weil dazwischen ja ein Komma ist. Mhm. Und also es ist noch viel krasser, weil, und die Leute haben das halt auch bei Pre-Releases, wo sie es nicht wussten, einfach durchgemacht. Ich habe möglichst schnell versucht, über alle Kanäle, die ich hatte, und auch andere YouTuber, die ich gesehen habe, haben das auch geteilt und gemacht und getan, damit Leute wirklich wissen auf den Pre-Releases, hey, da ist ein Fehler. Mhm. Dass halt auch die Stores angeschrieben werden und sonst was. Ich habe direkt in so einem Store gesagt, so, okay, hier dazu, bitte erzähl das. Und auch bei den Pre-Releases, die ich gejudged habe, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich hingestellt und gesagt, hey, Leute, das Set hat zwei Fehler, zum zweiten kommen wir gleich noch. Mhm. Das und das und das ist anders, bitte achtet da drauf. Wenn jetzt natürlich jemand hinkommt und sagt, ja, er möchte die Karte nach Regeln spielen, nach dem, was draufsteht, weil reading the card explains the card, dann würde ich natürlich hingehen und sagen, nee, es ist nicht so. Hier ist der englische Errata-Text. Mhm. Möchtest du das wirklich tun? Dann hat diese Person die Möglichkeit, eben diesen Rollback zu machen und dann sich vielleicht den anderen Weg zu entscheiden. Mhm. Und das ist halt der Punkt, was anderes kann man halt nicht machen. Ja. Bei uns ist das ja damals schon passiert mit dem Ugin, der in Deutsch wesentlich stärker war, der einfach für X oder mehr alles geopfert hat, wo man dann für X gleich 0 einsetzen konnte und einfach alles am Feld geopfert wurde, was eine Farbe hatte. Und ja, das natürlich jede Runde, weil 0 ist keine hohe Kosten.
Naja, klar,
natürlich. Es gibt auch schon Ewigkeiten, also ich habe auch ein paar andere Beispiele genannt tatsächlich in meinen Twitter-Posts und so weiter, wo es um andere Karten geht, die zum Beispiel eine Kleinigkeit, für ein blaues legst du eine Kreatur zurück oben aufs Deck.
Ja.
Im Englischen You Control ist eine ganz Kleinigkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Das passiert halt schon öfter. Man muss es halt nur sagen. Man muss es den Leuten begreiflich machen und dann zeigen, hier ist der Unterschied. Wir können ein Stück weit rollbacken und dann kannst du dich anders entscheiden, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad.
Ja, nee, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Und das ist halt leider immer so eine Sache, die immer bei den Übersetzungen dazwischen funkt. Und das ist halt natürlich nicht nur bei Magic the Gathering so, sondern selbst wenn man nur ein Buch liest, was halt ins Englische übersetzt wurde, es ist halt nie der Originaltext, der Originalgedanke dahinter, wenn es übersetzt wird, einfach in der Struktur, wie es halt übersetzt wird.
Ja, aber das sind halt mechanische Fehler,
eben, die dürfen halt
nicht entstehen. Also
Da
darf ich auch ein bisschen anprangernd sein und sagen,
natürlich,
gerade wenn es die Hauptmechanik ist, und ich habe tatsächlich festgestellt, wir beide haben uns dabei auch schuldig in Anführungsstrichen gemacht, weil dieser Fehler ist nicht nur auf Paper so, sondern auch in Arena, als ich direkt nachguckt habe. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist, aber als ich nachgeguckt habe, war dieser Fehler da. Und wir haben ja beide bei dem Preview Englisch gespielt.
Ja.
Hätten wir den Client auf Deutsch umgestellt,
dann hätten wir es auch gemerkt. Wäre uns das
vielleicht sogar auch schon vorher aufgefallen.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Ich meine, dazu wollte ich gerade kommen. Ich meine, deswegen spielen wir halt hauptsächlich oder lieber mit englischen Karten. Deswegen benutzen wir im Podcast hauptsächlich die englischen Begriffe. Einmal zum einen, dass ihr es halt auch googeln könnt und dann halt zu den guten englischsprachigen Sources auch kommt, wie halt Scryfall und den Oracle-Text halt nochmal in original und richtig quasi euch anlesen könnt, auf zum anderen halt, weil es halt bei diesen Übersetzungen halt manchmal zu Fehlern kommt und das halt einfach so ein Ding ist, ist halt, glaube ich, einfach nur im Arbeitsakt passiert, aber kann halt eben auf dem Turnier großen Unterschied machen, ob man jetzt vier Karten los wird oder nur drei. Aber es gab ja noch einen zweiten Fehler über die Ankammern der blaue Drache. Worum hat es sich denn da gehalten?
Er ist halt eine 7-Mana 5-5 Drache, der, wenn er, der fliegt. Und wenn er ins Spielfeld kommt, geht man halt hin und sagt, man gibt eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, -3/-0, eine andere -2/-0 und eine andere -1/-0. Und das Ganze bis zu deinem nächsten Zug, wenn du diese Karte spielst. In Deutsch, bis zum Ende des nächsten Zuges, deines nächsten Zuges, den du spielst. Was halt ein ganzer Turn mehr ist.
Total.
Das ist schon ein Unterschied.
Auf jeden Fall.
Und aber das ist halt, aber bei dem Drachen nicht ganz so schlimm wie bei der Main Mechanic.
Ja, Set. Das stimmt. Also das ist halt mehr so in einem Fall von kleiner Fehler, ist vielleicht sogar noch verkraftbar und sorgt jetzt nicht unbedingt für einen so krassen Karten-Disadvantage oder halt Card-Advantage wie bei dem anderen Fehler. Aber trotzdem halt nennenswert. Wenn es halt sowas auffällt, dann werden wir auf jeden Fall darauf immer eingehen werden, zwangsläufig. Ja, ist halt natürlich vielleicht, ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, dass so der Fehler einfach passiert ist aus Gewohnheit, weil in der Theorie, ich meine, dieses Wording oder diese Art und Weise, Karten zu benennen, das ist halt irgendwo, glaube ich, drin bei den Leuten, die das halt übersetzen und dementsprechend halt diese Aufzählung, dass da halt am Ende noch ein Oder kommt, ist halt irgendwo, wo man denkt, so, das kann man nachvollziehen, weil es viele andere Effekte gibt, die da halt ein Oder hingesetzt haben. Mhm. Aber natürlich entschuldigt das halt natürlich nicht die Regelprobleme, die es dann damit gibt.
Sei denn, also es gibt noch eine andere Theorie, die aktuell noch im Raum steht, die noch nicht denied wurde und wahrscheinlich auch nie denied wird. Und zwar die Theorie, dass die Karten zum Übersetzen gegeben wurden mit einem alten Text aus Versehen.
Ja, das mag sein,
Dass die Karten wirklich vorher so waren und dann halt gechanged wurden oder halt genervt wurden. Alle beide wurden ja praktisch dann genervt. Da ist tatsächlich in anderen Sprachen, nicht nur im Deutschen, ebenfalls zu ähnlichen Fehlern dieser beiden Karten gekommen
ist. Ja, das kann sein, dass es da noch Balancing-Änderungen gab, so letzte Minute, also im übertragenen Sinne letzte Minute, und man dann halt das im Deutschen nicht gut übersetzt hat. Aber es ist halt eben so ein Punkt, wenn du halt so ein internationales Spiel hast, was halt in 9 oder 12 verschiedenen Sprachen gedruckt wird, da halt jeder Abteilung, jedem Land Bescheid zu sagen, hey, übrigens, da haben wir aus einem And ein Or gemacht und passt es mal bitte bei euch an, das kann ja teilweise richtig weit laufende Probleme dann durchlaufen und
Und von so einer kleinen Indie-Firma kann man das nicht erwarten.
Natürlich kann man das erwarten. Das wollte ich gar nicht quasi außerhalb setzen, aber ich wollte nur sagen, dass halt es nicht unüblich ist, dass es da halt zu Fehlern kommen kann. Nein,
absolut. Die natürlich schlimm kann sind. Passieren. Sollte nicht, kann aber passieren. Weil wer sind wir? Uns würde das wahrscheinlich genauso passieren. Ja. Also wer sind wir, andere Leute da zu judgen? Deswegen, wenn ihr sowas seht, seid nicht immer direkt böse und sagt so, ah nee, alles doof, alles hier, die sind doof. Ja. Das kann passieren, das sind auch alles nur Menschen, wir machen alle Fehler. Mhm. Und wenn ihr jemanden seht, der einfach eine dieser beiden Karten falsch spielt, geht hin, erklärt ihm, wie sie richtig gespielt wird, zeigt ihm die englische Version, zeigt ihm Scryfall, da ist ja der Errater drauf, also wirklich der Text, wie diese Karte gespielt wird und gut ist.
Ja. Dann reden wir doch noch mal kurz über den Einfluss von Forgotten Realms, der vielleicht besteht, vielleicht aber auch nicht.
Den was?
Den Einfluss. Gibt's da was?
Nein. Okay. Nein. Also es gibt ein paar Leute, wenn ich jetzt gerade bei uns bei YouTuber-Kollegen oder so mich umschaue, natürlich versucht man, die cooleren Decks zu spielen, die neueren Decks zu spielen. Aber wenn du dir wirklich mal anschaust, was aktiv gespielt wird. Mhm. Im normalen Standard Throne of Eldraine.
Ja.
Das ändert sich einfach genau gar nicht. In jedem anderen Format außer Standard 2022 wurde einfach, ich glaube, keine einzige Karte übernommen, die gespielt wird, wenn ich es richtig im Kopf habe und nachgeforscht habe. Und natürlich, Standard 2022 wird ein bisschen was gespielt, gerade so ein bisschen auch manchmal das Adventure-Deck und ähnliches. Da gibt es ja sogar, glaube ich, sogar schon so ganze Statistiken zu Meten und was nicht alles, was ich ziemlich krass finde. Und da kommt einiges aus Forgotten Realms noch rum. Aber auch da siehst du schon, der Trend geht eher Richtung Strixhaven, eher tatsächlich sogar zurück zu Kaltheim, weil Forgotten Realms ist nun mal ein Top Bottom-Design, also wir haben eine Story, wir haben Characters und die müssen wir irgendwie in Karten und ein Spiel designen, wohingegen jedes andere Magic-Set genau andersrum funktioniert. Wir haben Karten, wir haben Mechanics und darum bauen wir eine Welt oder das bauen wir in eine Welt ein. Das kannst du hier halt nicht tun. Und das merkst du ganz hart. Das macht dem Flavor nichts. Das macht vielleicht dem Casual-Spieler nichts. Das macht auch demjenigen, der einfach nur Spaß an Drafts, an Pre-Release, an sonst was hat, nichts. Es macht aber einem kompetitiven Spiel, wo es mehrere Formate gibt, die eigentlich darauf warten, immer wieder neu bespielt zu werden, sehr, sehr viel.
Ja, also ich habe gerade mal ein bisschen geguckt. Also im regulären Standard, jetzt nicht 2022, gibt es tatsächlich ein paar Neuerungen. Aber tatsächlich im Detail, man muss schon ein bisschen mit der Lupe reinzoomen. Zum einen gibt es wieder ein schwarzes Sacrifice-Deck. was die üblichen bekannten Wostrider und Serrated Scorpion spielt, aber halt eben auch Shambling Gust, ein Einmana 1-1 Zombie, der, wenn er stirbt, entweder ein Treasure macht oder einer Kreatur -1/-1 gibt.
Den habe ich auch im Rakdos Sacrifice tatsächlich schon ein bisschen gesehen. Aber das, ich weiß ja nicht, ob man das Einfluss nimmt, weil sie haben einfach nur einen Sacrificer gegen einen anderen ausgetauscht.
Genau, das ist halt eben das Problem. Aber immerhin in dem Deck noch, was ich jetzt gerade vor mir habe, ist auch dreimal LOL's Spider Queen drin, die jedes Mal eine Loyalty bekommt, wenn eine Kreatur stirbt. Also es wird ein bisschen ausprobiert, ein bisschen gespielt. Und wie du schon gesagt hast, natürlich baut man auch ein bisschen Decks rum, um es halt ein bisschen zu forcieren und das Potenzial zu sehen. Eine andere Sache, und halt, was auch wieder zeigt, dass Book of Exalted Deeds, sag ich mal, eine Interaktion mit Faceless Haven hat, die zumindest immer noch stark genug ist in Standard, und zwar Mono White Aggro spielt drei Books of Exalted Deeds, neben natürlich dann vier Faceless Haven, um einfach noch so eine alternative Win Condition zu haben gegen halt Midrange Decks bzw. gegen Control Decks. Das war's halt auch quasi. Die, ich würde mal sagen, zwei Top-Decks im Standard, Prismari Midrange und Sultai Control. Also Sultai Control natürlich das mit dem Emergent Ultimatum und Prismari Midrange mit Galazeth Prismari, dem Viermana-Drachen und Goldspan Dragon. Und natürlich ganz viel Throne of Eldraine-Karten mit Bonecrusher Giant und Brazen Borrower. Das sind so zwei Decks, die sind halt seit längerer Zeit schon an der Spitze. Und da ist, glaube ich, keine einzige Karte, keine einzige Karte irgendwie mit aus dem neuen Set drin. Aber tatsächlich, also ich höre auch sehr viele Stimmen aus unseren Twitter, Instagram und YouTube-Bubblen, die tatsächlich sehr gerne Standard 2022 spielen. Ja. Mal quasi zur vollständigen Erklärung, weil wir, glaube ich, letzte Woche nicht ganz drauf eingegangen sind. Das ist quasi ein Best-of-One-Event, wo man quasi den hypothetischen Fall genommen hätte, wenn es schon eine frühere Rotation gäbe, im Sinne von, dass man sagt, okay, die alten Sets, die jetzt am Ende des Jahres bzw. im Herbst dann rotieren, die werden jetzt schon rotiert. So ein Event, so ein Limited Cube, bzw. halt eine Spielmodi, gibt's derzeit auf Arena, Best of One jedoch nur. Und die Leute lieben's. Also ich habe teilweise Stimmen gehört von LSV und anderen Pro-Spielern, die sich ein bisschen hoffen, dass das das neue Format wird für jetzt Events bis zur Rotation, also für Turnier-Events und so weiter und so fort. Wie ist da deine Stimmung zu? Glaubst du, dass das Format wirklich gut ist, oder glaubst du, es ist einfach ein bisschen mehr der Trotz von Eldraine?
Also ich, wenn du so fragst, beides.
Okay.
Ich würde einfach mit Ja antworten. Aber ich habe es auch ein bisschen gespielt und ich muss sagen, es ist großartig. Mhm. Das ist dieser Moment, wo du denkst, so, okay, spielst du die, ja, okay, dann Stomp. Oh, wait. und dieser Moment ist ein großartiger Moment, wo ich sage, seit ich Arena noch mal, ich spiele ja hin und wieder mal aktiv Arena. So ein paar Tage lang, dann hängt Arena da und sagt, ab jetzt wollen wir wieder Geld. Und dann sage ich, ja, dann warte ich halt wieder zwei Monate, bis ich wieder ein bisschen was umsonst spielen darf. Mhm. Und jedes Mal, seit ich dieses Arena-Spiel irgendwann installiert habe und angefangen damit habe, konnte man stompen.
Ja.
Also, und es war immer Brazen Borrower drin. Und es war gefühlt auch bis heute immer noch Oko da drin. Und so weiter und so fort. Man muss sich das halt vor Augen halten, wie lang dieses Set drin war und wie hart es dominiert hat.
Ja.
Und ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Rotation, diese frühe Rotation, Wizards sehr viel mehr gebracht hätte. Und auch diese alte Rotation, die wir hatten, wo Set für Set reinkommt und hinten immer ein Set nur rausfliegt, viel besser ist als das, was wir aktuell machen, mit diesem Aufblähen und dann Abbrechen. Ja. Weil wenn wir eben jetzt ein Set haben, was sehr, sehr stark ist, was ganz am Anfang steht, ist das einfach viel zu lange im Standard.
Das stimmt. Also ich meine, im Endeffekt, wir hatten jetzt so lange Zeit Throne of Eldraine. Ich weiß nicht,
wann. Ich hab's neulich mit dir noch gesprochen.
Ja.
Ich erinnere mich dran, in dem Moment, wo Oko im Legacy angefangen wurde zu spielen, durfte ich noch auf Grand Prix gehen.
Ja, es ist.
Da durfte ich noch mich mit 10.000 Leuten in Bologna in eine Halle setzen.
Ja.
Das muss man sich mal vor Augen
halten. Das ist halt eben das Ding. Und ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, auch einer schnelleren Rotation jetzt zuzustimmen, weil ich sehe immer noch den Paper-Aspekt im Sinne von, ich finde es gar nicht so schlecht, dass die Leute lange was von ihren Karten haben. Dass die Leute, die sich vor anderthalb Jahren bis zwei Jahren Throne of Eldraine Playset Bonecrusher Giants gekauft haben, dass sie das halt jetzt immer noch spielen können. Und das ist halt ein durchweg positiver Punkt. Aber ich stimme dir auf jeden Fall auch dazu, dass Throne of Eldraine in diesem
Den Punkt kann ich dir sogar widersprechen aus dem Grund heraus. Was passiert denn mit den Leuten, die sich jetzt aus Ikoria was geholt haben? Mhm. Die Triome und ähnliche
Sachen. Komplett nachvollziehbar,
die einfach nicht mal damit spielen konnten, die jetzt, und diese Sets gehen jetzt in derselben Rotation raus. Und das wäre eben so nicht passiert, sondern die Triome wären halt länger jetzt noch ein bisschen drin. Und das nächste Set, Throne wäre schon lange draußen. Und das nächste Set, was jetzt rausfliegen würde, wäre erst Materos.
Ja.
Und danach würde erst im Sommer, würde dann erst das Set davor rausgehen mit dieser Schlange. Und da muss ich halt sagen, wenn die Leute noch nicht mal eine Chance hatten, ihre Triome im Standard, ihre effektiven Karten zu spielen, das finde ich nicht schön. Das macht halt auch den Paper-Aspekt so ein bisschen madig.
Aber wobei ich da wiederum sagen muss, wenn das Set vorher schon so stark war, dass Ikoria sich halt nicht in dem Standard durchgesetzt hat, kommst du ja auch gar nicht in Verlegenheit, da überhaupt Karten einzukaufen, weil du hast ja schon eine Throne of Eldraine-Karten. Aber das ist natürlich ein hypothetisches Beispiel. Ich meine, im Endeffekt wissen wir beide, dass die Realität eher aussieht, man geht in ein Format rein, kauft sich Karten, man geht wieder aus dem Format raus, verkauft Karten. Und das ist teilweise unabhängig von der Rotation. Außerdem ist Standard momentan zu einem sehr großen Prozentanteil leider Fragezeichen in Arena-Format. Zumindest habe ich noch kein Standard-Event seit jetzt der Lockdown-Zeit vorbei ist quasi irgendwo gesehen. Aber ich habe mich jetzt auch nicht darum gekümmert, da jetzt irgendwo ein Standard-Turnier mitzuspielen. Von daher, wer weiß. Aber das ist halt so ein Ding, wo ich halt denke, okay, das ist so ein Punkt, warum ich sage, am besten Standard so lange legal behalten, wie es halt möglich ist. Aber ich will auch sagen, dass Throne of Eldraine jetzt auch auf jeden Fall zu lange legal war. Also das muss man halt wirklich sagen.
Deswegen glaube ich, dass 2022 halt so positiv von vielen Leuten aufgenommen wird. Es ist frischer.
Ja.
Es bietet auch, gerade wenn du es auch sagst, Leuten wie LSV oder andere Content-Creator, Kollegen von uns, die einfach dann jetzt neuen Content machen können, weil ich muss nicht schon wieder einen UR-Bonecrusher Blink-Deck mit Brazen Borrower zugucken, wie es auf der Ladder spielt.
Ja,
auf jeden oder Fall. Oder einen Jazz, nicht einen Jazzkai, einen Bug, ich nenne es halt immer Bug, es heißt eigentlich Sultai, einen Sultai Midrange, was seit Ewigkeiten da drin ist. Nein, jetzt kann eben was Neues kommen und was Neues ist immer exciting, es ist immer cool, es ist immer schön, was Neues zu haben. Und gerade für uns Content Creator und für die Leute, die sehr, sehr viel Arena spielen, was diese Content Creator ja eben auch tun, ist das natürlich ein Segen, dahin zu gehen und zu sagen, hey, wir können endlich neue Dinge tun.
Und da halt auch wieder nochmal aufgreifen zu dem, zu der Folge letzte Woche, wo ich vielleicht ein bisschen harsch war mit meinem Thumbnail von wegen, warum Standard 2022 kompletter Quatsch ist. Oder kompletter Schrott ist oder sowas, habe ich geschrieben. Das war mehr so von dem Punkt, den wir auch argumentiert haben in der Folge, dass ich mich halt zurückerinnert habe an dieses, man bereitet sich für eine Rotation vor, die noch gar nicht stattgefunden hat. Dass man sich jetzt quasi.
Das ist auch Quatsch, meiner Meinung nach, immer noch.
Ja, natürlich, also das ist Quatsch, aber.
Verstehe ich mit meinem Namen.
Nee, das ist Quatsch, aber quasi, ich habe nicht, also ich habe Standard 2022 als halt so einen Punkt gesehen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt mal ganz nett für ein Wochenende, solange das halt eben drin ist, weil wir haben ja auch irgendwie Brawl ist ja auch immer noch so ein Thema, wo man auch nicht weiß, wann man es jetzt eigentlich wieder spielen kann.
Brawl?
Ja, Brawl. Und das war halt dann einfach so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt so ein Money-Grab-Scheme gewesen von Wizards of the Coast, die gesagt haben, so, hey, kauft euch doch jetzt die ganzen Wildcards von den Karten, die ihr dann aber im normalen Standard nicht mehr spielen könnt. Aber im Endeffekt, ich meine, viele Leute mögen's und im Endeffekt, warum auch nicht, ne? Also, ich weiß halt nur nicht, wenn sie das Format in Anführungszeichen halt in Paper bringen würden, nee, glaube ich nicht, dass man das muss.
Nee, das ist ein Arena-Only-Format, das ist ähnlich wie Historic, es ist für Arena designed und kann gerne auf Arena bleiben.
Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema drüber. Und zwar, wir haben darüber berichtet, Wizards of the Coast hat nicht wenig Geld von der nächsten Magic Worlds Championship abgezogen. $750,000 standen da im Raum, die auf einmal verschwunden wurden. Im Hintergrund, also zum Kontext geben, es wurde vor Corona noch mit der großen E-Sports-Ankündigung und mit diesem Player-Tour-Mashup zwischen Arena und Paper-Events groß angekündigt, dass es ein Preisgeld von 1 Million Dollar geben soll. Das Ganze wurde dann ganz klamm und heimlich in der nächsten Ankündigung zu konkreteren Angaben zu Worlds korrigiert, in Anführungszeichen, auf 250.000 Dollar, worauf es einen riesen Shitstorm gab. Zu Recht, wir haben halt eben auch darüber berichtet, dass halt heißt, okay, was ist da genau passiert? Und jetzt wurde darauf reagiert, und zwar die 16 Teilnehmer bekommt jeder Einzelne bekommt ein Appearance-Fee von 50.000 Dollar. Das heißt, für jeden, der an diesem Turnier teilnimmt, der hat schon mal 50.000 Dollar unabhängig vom Ranking schon mal erworben. Und das dann, also die 50.000 Dollar mal 16 plus halt das Preisgeld, was man sich noch erspielen kann von 250 Dollar, ist man quasi bei einer Komplettausgabe für alle SpielerInnen bei 1 Million 50.000 Dollar. Also tatsächlich mal 50.000 Dollar mehr als ursprünglich angekündigt. Also eigentlich doch eine super Nachricht, oder?
Ja, also ich find's tatsächlich ganz gut. Mhm. Ich find's schade, dass wir da hingekommen sind. Ja. Und ich habe einen Tweet gesehen von einem, der auch einen der 16 Mitspieler, ich weiß aber nicht mehr genau wen, der gesagt hat, okay, 50.000 Dollar, 50.000 Dollar, ganz nett. Ich kann ja meine ganzen Inseln registrieren. Ja. Also tatsächlich war anscheinend auch hintenrum einiges am Laufen, eine Protestaktion durchzuziehen, dass eben alle 16 Finalisten nur mit Basic Lands spielen und sonst nichts.
Das wäre schon krass gewesen. Halt
das komplette Turnier ruinieren. Das wäre krass gewesen. Das hätte Wizards richtig, richtig vorgeführt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das Wizards wirklich mitbekommen hat, dass da sowas am Laufen war. Mhm. Weil dann ist diese Reaktion schon nachvollziehbar. Aber ich glaube auch, dass sie einfach gemerkt haben, okay, war nicht die feine Art. Ja. Wir probieren es lieber ein andermal an einer anderen Stelle oder sonst was, wo ich halt sagen muss, es ist gut, dass sie es jetzt so machen und es ist nett, dass sie es so machen, weil wir haben andere Aspekte von Wizards, wo sie Fehler machen, die sie nie ansprechen.
Ja.
Und hier haben sie zumindest reagiert. Sie haben auch keinen öffentlichen Feed wirklich draus gemacht, so warum haben sie das gemacht, sondern sie haben ja nur gesagt so, ja übrigens, wir haben da wieder was geändert. Ja, kann man jetzt ein bisschen sehen, wie man möchte. Aber grundsätzlich finde ich die Grundeinstellung, dass sie da was ändern, schon ziemlich.
Ja, also sie schreiben in dem Artikel so von wegen zur Wertschätzung des Achievements, Accomplishments, für die World Championships qualifiziert hat, mit so einer massiven Challenge gibt's für jeden Spieler, der sich qualifiziert hat, 50.000 Dollar. Sie haben es jetzt nicht diesem Shitstorm zugerechnet, aber ja, also es ist schon, also es wäre wirklich fraglich gewesen, wenn es jetzt nicht diesen Shitstorm gäbe, ob es dann diese Änderung, dann, ob es die halt gäbe. Und das ist halt so das Ding.
Ich glaube nicht.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, andersrum wäre es ja noch fast schlimmer, wenn es halt schon vorher geplant war, diese Ankündigung zu machen, warum das dann nicht vorherein sagen, sondern, weißt du, das denke ich mir halt so.
Ich glaube, das hätte man von vornherein gesagt, wenn es von vornherein gewesen wäre. Das hier ist Chance-Begrenzung, muss man einfach sagen, wie es ist. Und da geht man halt hin und sagt, diese 50.000 Dollar oben mehr machen bei 1 Million nicht viel aus, aber sie können sich jetzt wenigstens hinstellen und sagen, hey, wir haben sogar ein bisschen mehr euch zurückgegeben, als wir eigentlich euch genommen haben.
Wie großzügig wir sind.
Ja, genau das.
Das ist so.
Sehr, sehr schön. Ach ja, ich. Und das ist wirklich ein bisschen schade.
Ja.
Auf der anderen Seite, sie haben wenigstens eingelenkt. Das ist etwas, was man einfach positiv darstellen muss, weil es gibt so viele offene Fragen, so viele offene Aspekte, so viel, was im Hintergrund immer noch schief läuft, wo ich sage, da kommt kein Statement zu. Da kommt auch keine Änderung zu. Hier kam wenigstens eine Änderung.
Ja, definitiv. Und das ist halt, soweit ich weiß, ist ja jetzt auch die World Championship das letzte große Event, was angekündigt ist. Und ich habe gerade noch mal auf der Seite magic.com.gg nachgeguckt. Und wirklich ab November, also November, Dezember 2021, sind keine Events mehr gescheduled. So langsam käme auch mal so eine Ankündigung, wäre ganz nett, weil jetzt gerade, wo man so ein bisschen Blut geleckt hat, wieder in den Laden zu gehen und sich ein bisschen die Papierkarten um die Ohren zu hauen, fände ich es eigentlich doch ganz nett.
Das haben sie ja gesagt. Das haben sie ja in dieser einen Ankündigung, wo sie im Beisatz ja auch die Preise gekürzt haben, ja auch gesagt, dass sie vieles auf die Local Game Stores abwälzen wollen. und viel mehr wieder dieses Non-Professional Gameplay, haben sie es, glaube ich, genannt, fördern wollen. Dementsprechend ist es nur sinnvoll, dass sie das eben rausnehmen, dass sie da runtercutten und sagen, hey, vielleicht kommt nächstes Jahr mal nochmal irgendwie in Worlds, wie du dich dafür qualifizierst, keine Ahnung, hab eine gewisse Anzahl an Twitter-Followern.
Wahrscheinlich, aber
es ist halt wirklich ein Punkt, wo ich sage, die Richtung ist richtig für die Company, weil so cool das auch ist, so ein Worlds zu haben oder eine deutsche Meisterschaft oder so, was cool ist. Es bringt nicht dem Spiel nicht wirklich das, was es kostet.
Ja.
Dann sollen sie lieber das Geld nehmen und soll es in Foils stecken, die nicht curlen oder so. Auf jeden Fall halt irgendwas Sinnvolles damit machen, wo ich halt sage, okay, dann kann man das auch dafür streichen und man kann das auf einer ganz anderen Ebene spielen. Wir haben 90-95% Casual-Spieler, die in ihrem Leben niemals ein Turnier spielen werden, nicht mal ein FNM. Mhm. Das mag seltsam klingen für ganz viele, aber das ist es wirklich.
Ja.
Und deswegen tut was für die und dann ist gut damit. Also,
wobei ich halt, also ich wäre trotzdem noch ganz gerne dabei, dass sie zumindest, wenn auch weniger Events, trotzdem noch einen gewissen Grundsatz an Events machen. Also sprich, vielleicht halt sowas wie eine Grand Prix in Europa, so 4-5 Stück oder so.
Der Grand Prix werden wiederkommen, das ist korrekt. Das ist auch schon so ein bisschen im Gespräch. Aber noch nichts Offizielles angekündigt, logischerweise noch nicht, weil man halt noch nicht genau weiß, unter welchen Bedingungen
Klar,
man
das natürlich. Macht.
Grand Prix werden wiederkommen, aber Grand Prix ist ja auch kein Professional Play, wobei Day 2 ist Professional.
Das ist
aber
halt das Ding so.
Das ist eher so ein Competitive Play.
Ja, natürlich, aber das meine ich ja. Es geht mir ja gar nicht um die Professional, dass ich jetzt meinen Lieblingsstars zuschauen möchte. Das kann ich halt auf Twitch so ohnehin machen. Also die werden ja sowieso nicht aufhören zu spielen, was das angeht. Aber halt, dass es halt immer noch diesen Push gibt, halt, eben, dass man noch mal in Modern in einer großen Bühne spielen kann und halt nicht nur im Local Game Store gegen dieselben 12 Nasen. Und das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass da halt mal bald die Ankündigung kommt, wie es denn jetzt weitergeht. Jetzt, wo wir uns mit großen Schritten auf das letzte große MPL-Turnier in gewisser Weise quasi drauf zubewegen. Mal schauen, was da noch kommt. Ich würde sagen, wir haben noch ordentlich Zeit übrig. Wir kümmern uns mal um ein paar Fragen von euch.
Wir haben auch nur ganz wenige übrig. Also kommt in den Discord und schmeißt neue Fragen rein, weil wir haben fast keine mehr.
Ja, das sowieso immer. Aber natürlich, ask us anything. Eure Fragen, unsere Antworten. Kommt, wie du eben schon gesagt hast, in den Discord rein. Stellt uns die Fragen. Kurze Vorankündigung. Das hier wird die letzte Folge sein für jetzt 2 Wochen, die wir live in der Woche quasi produzieren. Das heißt, die nächsten 2 Folgen, die ihr hören werdet, sind voraufgezeichnet. Die haben wir auch schon im Kasten sozusagen. Und die kommen dann quasi nächste Woche einfach raus. Deswegen werden wir nicht auf eure Fragen in den Folgen eingehen. Aber dann
dir ist bewusst, dass du eine ganze Menge Herzinfarkte gerade gemacht hast.
Das ist die letzte Folge Radio Ravnica.
Folge von.
Ich droppe das einfach mal so mittendrin, ohne irgendwas dazu zu sagen. Ja, also mittendrin.
Übrigens ist die letzte. Tschüss.
Nee, aber ich bin im Urlaub. Ich bin 2 Wochen in Schweden und dementsprechend nicht vor der Kamera. Also für euch ja schon in der Voraufzeichnung, aber dann geht's halt eben nach der Folge. Also das betrifft Folge Nummer 106 und 107 und 108 ist dann die erste, wo wir dann wieder mit den neuesten Nachrichten auf euch zukommen und halt auch eben mit euren Fragen. Dementsprechend stellt sie in der Zwischenzeit in den Discord-Server und lasst uns teilhaben an den Gedanken, die ihr habt. Aber wir fangen jetzt mal an mit der ersten Frage von Mars von Off-Topic Commander. Und zwar, wie habt ausgerechnet ihr zwei zusammengefunden? Marc, willst du die Geschichte mal erzählen?
Ich habe ihn so lange genervt, bis er gesagt hat, okay, mit dem kann man reden. Nein, also wir waren zufällig tatsächlich einfach im selben Local Game Store.
Ja.
Wir auch der Co-Host vor mir, also mein Vorgänger. Wo dann einfach dann, nachdem sich das eben getrennt hatte, dann eben auch gesagt wurde, okay, Marc, kannst du da einspringen von Robins Seite aus? Wir haben das vorher mal getestet bei einem Let's Play sozusagen, bei einem Gameplay-Video bei mir auf dem Channel, wo wir dann gesagt haben, okay, wir setzen uns mal hin, wir kommentieren das zusammen und gucken das. Und wir haben uns sowieso immer freitags im Laden, die Folge kam damals, glaube ich, donnerstags raus immer.
Ja.
Oder freitags. Doch,
das kam donnerstags raus, genau. Und dann halt, genau.
Und dann freitags ging dann, Rommel, Tür flog auf, hat er direkt irgendwann, das war richtig, das war falsch, das war doof, das könnt ihr besser machen. Und dann war es, glaube ich, eine relativ natürliche Wahl.
Genau, und man kann vielleicht sogar noch davor gehen, zu der Zeit, wo du mit meinem früheren Mathelehrer zusammen auf Legacy-Turniere gegangen bist.
Ja, das kommt noch dazu. Also es sind sehr lange Verwandlungen, ohne dass wir es wussten, dass es eine lange Verwandlung ist, dass es jetzt in diesem Projekt hier endet, was ja einfach sehr gut angenommen wird von allen Parteien.
Genau, und das ist halt das Ding. Mein ehemaliger Mathelehrer aus dem Abi, der hat mich am Ende, nachdem ich die Schule quasi abgeschlossen habe, hat mir gesagt so, er hatte mal früher Magic gespielt und da gibt's diesen Laden, den Fischkrieg, geht da mal hin. Und dann war ich da und da haben wir uns dann natürlich kennengelernt, weil du da auch die ganze Zeit da warst. Und ja, irgendwann haben wir dann einfach im alltäglichen Gespräch quasi schon Radio Ravnica Folgen vorbereitet quasi. Dementsprechend, kam es eigentlich so, wie es kommen
musste. Mathelehrer ist übrigens ein Kollege von mir, mit dem ich auch ganz viel auf Legacy-Turnieren und so weiter gespielt habe. Dementsprechend überall Verwandlung.
Genau, und liebe Grüße an der Stelle, solltest du das hier sehen bzw. hören.
Ich kann ihm das ja schicken.
Ja, gerne. Und dann direkt auch nochmal von Mars, vom Off-Topic-Commander. Wie viel Zeit investiert ihr in Magic und Content? Kommt da das Real Life nicht zu kurz? Wie sieht das bei dir aus mit der Work-Life bzw. Work-Magic-Balance? Kannst du so in Prozente passen?
Das ist ganz witzig, weil ich weiß, warum Mars diese Frage gestellt hat, weil wir hatten uns vorher mal unterhalten darüber. Mhm. Und ich habe ihm mal so ein paar Eckdaten genannt, wo er dann auch irgendwann sagte so, ja, aber ein Privatleben hast du schon noch und eine Freundin und Freunde und so. Und hä? Mhm. Wie schaffst du das? Weil ich verbringe sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also für meinen Channel alleine sind es 10 bis 15 Stunden die Woche. Mhm. Mit Aufnahme, Schneiden, Bearbeiten und so weiter und so fort. Magic selber noch mal 10 bis 20 Stunden, je nachdem, wenn Turniere sind, irgendwann wieder, dann auch mal ein paar Stunden noch extra drauf. Ja, und dann halt noch natürlich noch die ganze Zeit Discord hier, Judge sein da, immer noch random dazu. Also ich würde in der Woche sagen, ja, so fast 30 bis 40 Stunden gehen da noch mal drauf, neben meinem Job halt noch mal dafür. Das ist fast schon Fulltime-Job bei mir.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es voll und ganz unterschreiben, was du sagst, vor allen Dingen zu der Zeit, wo ich auch noch regelmäßig mir vorgenommen habe, jede Woche noch ein YouTube-Video zu machen, in dem Stile, wie ich halt meine Videos mache, habe ich halt auch schon gemerkt, das wäre halt easy was so einen kompletten Arbeitstag füllen könnte. Also eine Arbeitswoche eigentlich, mehr oder weniger. Wenn man es halt anständig machen will und all solche Sachen. Und deswegen Riesenrespekt, dass du es halt durchziehst, weil ich halt bei mir merke, klar, wenn jetzt so Sachen anstehen wie halt die Pre-Release-Challenge, wo ich mal ein Video machen kann, das ist aber dann auch mehr so aus der Hüfte geschossen und man setzt sich mal eben vor die Kamera ab. Selbst da geht halt im Schnitt viel Zeit bei drauf. Aber halt, was halt, auch wenn es quasi Arbeit ist, ist es natürlich auch immer noch beides für uns ein Hobby. Also für mich sowohl Content als auch Magic, das würde ich halt nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Und dementsprechend setze ich da gerne die Zeit mit rein und bereite Folgen vor und schneide den ganzen Bums nachher. Und ebenso halt bei Magic. Also egal, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, an die 12:30 grenzt oder so, wenn ich dann doch noch mit meiner Deckliste überarbeite für das FNM für nächste Woche oder so, dann mache ich das natürlich nicht aus Arbeit Gründen oder sonst irgendwas, sondern halt einfach nur, weil es mir halt Bock macht. Und dementsprechend auch die Frage mit dem Real Life, das ist halt eben der Punkt, wo ich dann einfach dann an solchen Abenden manchmal zurückstecke und halt sage, hey, nee, jetzt heute ist auch mal genug. Heute ist auch mal genug Magic und jetzt setze ich mich einfach mal auf die Couch und gucke einen Film oder geh mal raus ins Kino oder geh essen oder sowas. Und das sind halt so Sachen, man muss das halt natürlich schon, also es macht mir beides Bock, aber man sollte, wie ich finde, wie auch in kein Hobby, so 100% seiner Freizeit in eine Sache stecken, weil man auch dadurch ja so ein bisschen den Weitblick verliert für andere Sachen, die noch um einen herum sind. Und
es ist halt vorteilhaft, wenn halt ein Großteil deines Freundeskreises im selben Hobby verankert ist. Also wir haben ja beide auch schon WoW gespielt, da ist es ja genauso. Man investiert sehr viel Zeit, aber der Freundeskreis investiert diese Zeit auch. Und praktisch verbringt man Zeit mit Freunden. Ob ich die Freunde jetzt auf dem Spielplatz treffe oder im Local Game Store beim Spielen, das ändert nicht viel daran. Aber auch da gibt es natürlich auch genug Freunde, die mit Magic jetzt aufgehört haben oder nicht so viel zu tun haben oder ähnliches. Und da muss man eben auch Zeit für finden und die muss man sich auch nehmen, das ist wichtig.
Klar, auf jeden Fall. Und tatsächlich, mein Umzug nach Berlin war ja auch so ein Punkt, dass ich mir halt auch klar vorgenommen habe, so wie lerne ich, weil es, manchen wird es bekannt vorkommen, aber Leute kennenzulernen im Erwachsenenalter, wenn man Uni und Arbeit und Schule und so weiter, sag ich mal, ausklammert, da hat man nicht mehr so viele Gelegenheiten, Leute kennenzulernen. Bei mir war das tatsächlich nie so ein großes Problem, weil ich mir gedacht habe, über Magic lerne ich halt immer Leute kennen. Also so habe ich dich kennengelernt, so habe ich unseren vorigen Co-Host kennengelernt, so habe ich so viele weitere Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch auch regelmäßig Kontakt habe und mit denen ich gerne über Magic schreibe, aber auch über privaten Kram. Und das ist halt dann so, das ergänzt sich halt nahtlos, mehr oder weniger. Aber wir kommen mal zur nächsten Frage, und zwar von DK, der fragt, könnt ihr mal erklären, was genau ein Fetchland ist? Oder zumindest die genauere Showcase jeweiliger Edition Blöcke mal unterordnen? Oder ist das zu viel? Wäre doch eine erhebliche Menge. Also, Fetchlands allgemein sind quasi alle Länder, die man sacrificen kann, also opfern kann, um sich ein anderes Land aus der Bibliothek rauszuholen. Das fängt bei sehr günstigen und sehr häufig vorkommenden Karten an, wie Evolving Wilds, wo man sich ein Basic Land raussuchen kann, also rausfetchen kann, ähnlich wie bei Fabled Passage, was halt auch technisch gesehen ein Fetchland ist. Aber wenn man über die Fetchländer redet, über welche redet man da?
Ja, halt diese, die für einen Mana opfern lassen und dann eben genau eine Insel oder einen Sumpf raussuchen oder eine Ebene und einen Wald, weil sie eben nicht irgendwie Standardländer raussuchen oder weil sie bestimmte Sachen nur nicht rausbringen und weil sie Dinge nicht getappt ins Spiel bringen, weil sie nicht getappt ins Spiel kommen, sondern eben Länder, die man tappen kann, opfern kann und dann zum Beispiel eine Insel raussuchen kann. Wenn man dann ein Doppelland nimmt, das dann sowohl Insel als auch Gebirge ist, kann man mit einem blau-schwarzen Land sozusagen, zu einem Suchland, mit dem man blau oder schwarz finden kann, auch rot finden. Und das ist halt super, super mächtig.
Ja, total. Und das ist quasi so die Rückenstütze für die meisten Modern-Decks, für, ich glaube, auch viele Legacy-Decks.
Modern, Commander, Legacy, Vintage, es ist einfach für, gerade für mehrfarbige Decks, einfach eine Rückenstütze. Ja. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, zumindest habe ich die Story mal gehört. Ihr könnt mich gerne im Discord korrigieren, wenn es anders ist. Der Punkt, warum sie Fetchländer heißen, ist eben der Punkt, dass man eben im Amerikanischen, zum Beispiel im Englischen, zu einem Hund, wenn er was suchen soll, oder was suchen soll, dann so go fetch. Ja. Und das ist dann halt das Fetchland, weil es sucht sich halt was
raus. Genau, das.
Kurzen Part zu dem zweiten Teil. Ein Showcase, es gibt eine Seite dafür. Die können wir vielleicht unten mal verlinken, ansonsten schicke ich sie in Discord. Da sind alle Blöcke aufgeteilt mit allen Sets. Da kann man auch draufklicken, dann hat man auch genauere Informationen darüber. Weil wir leben jetzt in 27, 28, 30 Jahre Magic? Über 30 Jahre Magic, oder?
Ich weiß nicht, ob es, also nee, das ist 93, das sind bei 27.
Fast 30 Jahre Magic, ja. Und da können wir nicht alles, das ist ein bisschen viel.
Nee. Aber tatsächlich halt die Fetch-Länder, einfach nur damit du mal alle gehört hast, ist quasi Arid Mesa, das rot-weiße Fetch-Land, dann Bloodstained Mire, das schwarz-rote, Flooded Strand, das weiß-blaue, Marsh Flats, das weiß-schwarze, Misty Rainforest, das grün-blaue, Polluted Delta, das blau-schwarze, Scalding Tarn, das blau-rote, Verdant Catacombs, das schwarz-grüne, Windswept Heath, das weiß das weiß-grüne und Wooded Foothills, das rot-grüne. Also das sind so die 10 Fetchländer, über die wir halt eigentlich immer reden, wenn man über die Fetchländer redet. Und die sind halt sehr beliebt, meistens auch teurer als andere Lands, eben weil sie halt diese Vielseitigkeit haben. Aber ich hoffe, damit konnten wir die Frage ein bisschen beantworten. Und dann kommen wir mal noch zur nächsten Frage. Ja, ich glaube, Zeit haben wir da noch.
Wir haben noch Zeit.
Ja. Dann nehmen wir mal Jan von German Magic Stories. Der fragt, was haltet ihr davon, dass die Story für das D&D-Set durch spielbare Pen-and-Paper-Abenteuer ersetzt wurde? Hast du da was mitbekommen, was die Story angeht?
Tatsächlich. Okay. Es ist so, dass keine richtige Story dabei ist, sondern wirklich diese D&D-Abenteuer, Mini-Abenteuer, One-Shots und so weiter ein bisschen reinkommt. Und ich habe genau das erwartet.
Okay.
Ich habe nur erwartet, dass sie hinter irgendeine Paywall stellen. Weil es sind Zusatzabenteuer im Endeffekt, fast schon, die man eben in diesem Universum spielen kann. Und Dungeons & Dragons, Leute, ich kenne mindestens 2 Playgroups, die sich die Dinger jetzt halt langsam sicher dann ausdrucken und die eben nachspielen oder machen in diesen Abenteuern.
Ja.
Was wirklich eine coole Aktion ist. Natürlich jetzt gerade für Jan von German Magic Story ist natürlich ein kleines Desaster, weil es ihn Content klaut. weil der gute Mann ja alles über Stories macht. Mhm. Und es wäre bestimmt cool, da auch so eine kleine Pen-and-Paper-Gruppe mal zu setzen und so diese Sets durchzuspielen, also dieses Dungeon-Dragon-Set durchzuspielen. Aber grundsätzlich, ich habe fest damit gerechnet und ich muss sagen, gerade für Dungeons & Dragons passt es halt ideal, weil warum sollten sie die Story schreiben, wenn es unendlich viele Romane zu Forgotten Realms schon gibt, die die Story erklären? Das würde ja wenig Sinn machen.
Ach, das ist ja wirklich witzig. Vor allen Dingen, also ich habe mir gerade die PDF, die es halt komplett kostenlos gibt auf der Webseite, gerade mal runtergeladen. Das ist halt wirklich einfach nur ein downloadbares Abenteuerbuch. Das ist ja fabelhaft. Also ist ja wirklich geil. Ich finde
es auch ziemlich cool. Und es ist auch richtig gut gemacht, so als One-Shot, schon mit ein paar Regelerklärungen. So diese Grundlagen sind mit dabei, dass man halt genau dieses kleine Heftchen durchspielen kann. Und es ist sehr, sehr cool. Und ich denke auch für Leute, die da ein YouTube-Video draus machen wollen, bestimmt auch richtig nice.
Genau, und da könnte man auf jeden Fall eine Durchspielgeschichte draus machen, dass man sich mal irgendwie einen Tag lang ein paar Leute irgendwie einlädt und das halt mal wirklich durchspielt.
Genau, das ist eine sehr kurze Story aktuell noch.
Ja. Und das also klingt Hammer. Also bin ich gar nicht so drauf gekommen, weil ich ja nicht so einen Blick auf den Story-Tab bei der Magic-Seite habe. Aber danke für die Frage auf jeden Fall. Dann haben wir noch Toys versus the Metagame. Habt ihr schon einmal jemanden beim Schummeln erwischt? Zum Beispiel beim Mischen oder gegebenenfalls auf einem Turnier? Hast du schon mal jemanden des Schummelns bezichtigt, beziehungsweise schon mal jemanden aufgefordert und gesagt, nee, so nicht?
Ja. Auch schon in unserem Local Game Store.
Okay.
Und auch auf anderen Aktionen. Das eine war bei einem Commander-Spiel, wo einer offensichtlich eine Karte gereeft hat. Bedeutet, immer wieder die oberste Karte des Decks war die gleiche. Nachdem er was gesucht hatte, hat er diese Karte von seinem Deck nach oben geflippt und hat dann so gemischt, dass die oberste Karte immer gleich bleibt. Und als er die hingelegt hat, ich habe gar nicht Commander mitgespielt, habe ich die Hand aufs Deck gelegt und habe gesagt, hier, ich heb mal für dich ab. Wow.
Ja.
Also ohne jetzt zu sagen, ey, du hast gerade gecheatet oder du hast gerade geschummelt oder sonst was, weil es ist Commander, das war eine Vierergruppe, die sich seit Ewigkeiten kennt, die wahrscheinlich sonst auch daheim genauso gespielt hätten. Aber diese Person wusste, was ich meinte, das hat man in ihren Augen gesehen.
Ja.
Und dementsprechend, ich glaube, das ist danach auch nie wieder vorgekommen, sowas.
Ja.
Und wo ich es unendlich oft erlebt habe und auch schon gesehen habe, ist bei uns in Yu-Gi-Oh!
Okay.
Da passiert das regelmäßig und die Leute geben auch nach Turnieren damit an, nach dem Motto, okay, ihr würdet das eh nicht rausfinden. Ich habe da und da und da habe ich dein Deck gestackt, da habe ich mein Deck gestackt, da habe ich meine Starter nach oben gemischt und so weiter und so fort.
Krass.
Auf größeren Turnieren selten, ganz selten. Also ich weiß nicht, was man als Cheaten wirklich bezeichnet. Der Punkt ist, ich hatte schon mehrere, wo dann mir persönlich auch schon einfach beim Mischen eine Karte runtergefallen ist, was ich nicht gemerkt habe. Ich weiß nicht, ob das schon Cheaten ist. Wir hatten jemanden, der ein Deck geliehen bekommen hat und nicht nachgeschaut hat, ob das Deck komplett original war und hatte dann Fetchlander-Proxys drin. Also ja. Fakes. Und das ist auch theoretisch ja Cheaten. Und ja, also effektiv dieses, er hat gegen mich betrogen, habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt und würde mir auch auffallen. Dafür bin ich als Judge einfach geschult worden und habe mich auch selber deswegen geschult. Und wenn es doch passiert, dann hoffe ich, dass es ein Cheaty-Face ist, die Kreatur, die man ins Spiel legt. Und wenn der Gegner dich dabei nicht sieht, wie du sie ins Spiel legst, dann darf sie im Spiel bleiben. Ja. Das würde ich sogar durchgehen lassen.
Ist halt die Silberboard und eine Karte, ne? Das Cheaty-Face, ja. Tatsächlich, ich selbst habe noch niemanden beim Schummeln erwischt. Ich habe auch tatsächlich selbst noch nicht geschummelt. Ich habe aber mal auf einem Turnier ein Warning bekommen, weil ich, glaube ich, ein paar Minuten zu spät zu einem Match gekommen bin. Wobei ich halt original wirklich mit das Match rausgesucht habe an der Liste und musste dann einmal quer durch die Halle gehen, bis ich dann zum Tisch kam. Und währenddessen war halt meine Mitspielerin schon da und meinte dann so, ja, ich muss kurz den Judge rufen, dass wir halt keine Zeitgeschichte bekommen. Und habe ich ein Warning bekommen, wo ich dachte, naja, gut, also
ja, es ist nicht so
schlimm. Ist nicht so schlimm. Dann haben wir noch eine Frage von Silvan Dor, der fragt, wie steht ihr eigentlich zum Thema Karten altern? Also habt ihr bemalte Karten? Habt ihr das schon mal gemacht? Wo wird sowas gespielt? Hast du gealterte Karten und wie stehst du dazu? Ist das gut, ist das schlecht?
Ich habe eine einzige gealterte Karte, die hängt tatsächlich da oben an der Wand, die mal von jemandem gemalt wurde, um mal zu testen, wie man altert. Und ich habe gesagt, hier hast du ein paar Farben, mach das mal. Ich kenne eine Künstlerin, die du auch sehr gut kennst, die sehr, sehr gut altert. Richtig gut altert. Und wer bei mir die Decktags von Domme verfolgt, der sieht dann auch immer wieder die Delver of Secrets, diese Checkkarten, die komplett in so einem Backpapier gemacht wurden, wo dann so verschiedene Insekten drauf sind, die so ähnlich aussehen, als wären sie aufgespießt und auseinandergenommen und so weiter. Alters können richtig schön sein. Also voll. Kurz für alle, die es noch nicht wissen, Alter Art Cards sind bemalte Karten.
Genau.
Also man nimmt meistens Acrylfarben oder ähnliche Farben und malt auf diesen Karten.
Ja. Also altert von
das
wegen.
Das sollte man nur tun, wenn man es kann.
Ja, genau. Altert halt von wegen halt ein alternatives Artwork quasi anbieten. Also es wird halt drauf gemalt. Dementsprechend
genau, die Karte da habe ich zum Beispiel in dem Blackie Talk, den ich rausgehauen habe, von wegen den Beyond, also Universe Beyond, auch öfter drüber geredet, über meine Macht, das Ikonischste, was ich kenne. Und zwar der Solring, der eben zum Auge von Sauron wird.
Ja, das ist Hammer.
Das ist das Einfachste, was man machen kann. Das kannst du mit dem Edding machen. Nicht jeder, ich nicht, aber bestimmt einer da draußen. Und das ist das Einfachste, was man machen kann. Und es ist großartig.
Ja.
Ich persönlich sehe in Altern bei mir persönlich keinen Mehrwert meiner Karte, weil die Karte danach zu verkaufen ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich mag Original-Artworks von Magic bisher alle fast. Und wenn nicht, gibt es ja mittlerweile zigtausend verschiedene Versionen, die man sich holen kann. Und also ich besitze, wie gesagt, eine einzige Altert-Karte, die einfach eine Person gealtert hat und die ich gesagt habe, die ist so grottig, die kann man nicht spielen, die hänge ich an Wand. Aber ansonsten, ich weiß, dass es für mich als Judge triggert es mich halt ganz hart. Immer wieder, weil es ist immer wieder problematisch bei Turnieren. Leute, die gealterte Karten haben, sollten vor dem Turnier zum Judge gehen und sagen, hier ist es mein Deck, ist das Turnier legal oder nicht, was sagst du? Und dann versucht der Judge eben zu erfüllen, ob eine Karte zu dick ist, ob man bestimmte Karten leichter rausfindet, dass sie diese Karten sind. Und vor allem, ob man die Karten auch wiedererkennen würde.
Ja.
Wenn man jetzt hingehen würde, würde auf eine Insel ein Sumpf-Artwork malen und die Insel durch einen Sumpf ersetzen und das Symbol, aber trotzdem noch Insel nennen, dürfte man diese Karte nicht spielen, weil sie halt irreführend ist, was das angeht.
Ja.
Und sowas muss man halt alles checken und das ist als Judge immer eine kleine Herausforderung.
Ich würde auch sagen, gealterte Karten haben tatsächlich im Turnierplay meiner Meinung nach nichts verloren. Das ist so ein reines Ding für Sammler beziehungsweise für die Commander-Gruppe, vielleicht für FNM-Geschichten oder sowas. Aber sobald man es halt auf größere Turniere geht, sollte man die Karten vielleicht halt noch im Original da haben, weil ja auch oftmals die Textbox übermalt wird und dann wird's halt sehr kritisch. Ich hatte tatsächlich letztens ein ähnliches Problem mit meiner Full Art Pass to Exile, die ich auf einem Modern FNM gespielt habe, wo ich gegen einen neueren Spieler gespielt habe, der halt Pass to Exile nicht kannte und ich ihm dann quasi die Karte dann noch mal auf Scryfall bzw. im Gatherer aufführen musste und halt sagen musste, hier, das ist der Effekt und das passiert jetzt und das war halt blöd, weil eigentlich halt Lightning Bolt, Pass to Exile so zwei ikonische Karten sind, die einfach wirklich jeder kennt. Aber natürlich nachvollziehbarerweise muss es halt klar sein, was die Karte macht. Und das fällt halt bei vielen Alters weg. Ich persönlich habe keine Alters. Außer wenn man jetzt natürlich irgendwelche Special-Sammler-Editionen mit dazu zählt. Ich hätte tatsächlich super gerne eine Alter-Karte, aber mir fehlt das Talent dafür. Deswegen habe ich halt noch keine. Was ich halt nur gehört habe, ist, dass für viele Leute ein absoluter Segen ist, diese Modul-Flip-Check-Karten, die es jetzt in den neueren Sets immer wieder gab, wo es MDFCs drin gab, weil sie ja einen normalen Kartenrücken haben, aber vorne relativ blank sind. Also man kann da dann quasi eine gute Grundierung drauf machen und dann eine komplett neue Karte drauf zeichnen. Und
zum Beispiel Tokens.
Zum Beispiel Tokens oder halt auch eben, ja, wenn man mit Proxys spielt im Commander oder sowas, dann kann man sich eine geiles Cradle draufmalen, was ich halt im Commander absolut nicht verwerflich finde. Und da meldet sich auch Sven für diese Folge nochmal. Von daher.
Sehr schön.
Ja, finde ich finde es ein spannendes Thema. Es gibt ja auch tatsächlich Alter Sleeves, die quasi Inner Sleeves sind, die das Artwork quasi erweitern auf der Inner Sleeve.
Ja. Genau, sehr, sehr coole Sachen. Und da gibt es auch wirklich Leute, die dann wirklich das komplette Artwork trennen.
Ja.
Und was ich auch gesehen habe, was ich bei diesen Alter Sleeves ganz sehr hart gefeiert habe, ist, wie sie den kompletten Border nachbauen. Und eben dann zum Beispiel Karten aus einem Secret Layer, das nicht genannt werden darf, also aus dem Walking Dead, ja. Sigurd Lair, wirklich mit einem Fantasy-Artwork und auch oben das Negan und dann einen anderen Titel dahinter setzen, der mehr Fantasy-Style ist, aber die Textbox gleich lassen, bis auf diesen kleinen Teil, wo dann eben Negan unten erwähnt wird. Und es verändert diese Karte wirklich in das, was sie hätte sein können.
Ja.
Und das ist schon sehr cool.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die letzte Frage noch quasi vor dieser kleinen Sommerunterbrechung von Radio Ravnica mit rein. Und zwar von Woody, der fragt, welche Online-Deckbilder nutzt ihr und warum nutzt ihr diese? Hast du da ein Go-To-Deckbilder-Webseite, die du verwendest?
Mittlerweile tatsächlich MTG Goldfish. Mhm. Ich habe eine ganze lange Zeit lang auf einer anderen Plattform, die mir gerade nicht einfällt, meine Decks hochgeladen.
EtherHub?
Nee, EtherHub ist mir zu weiß gewesen. Okay. Und das ist eine sehr, sehr, sehr alte. Es gibt ja unendlich viele Deckbilder. Für die Leute, die es nicht wissen, Deckbilder sind Seiten, wo man seine eigenen Decks abspeichern kann, wo man Theory craften kann, also sich ein Deck ausdenken kann, wenn man alle Karten hat. Und dann hat man das eben in einer Liste. Man kann die Liste downloaden. Man kann bei sehr, sehr vielen Listenseiten kann man mittlerweile auch einen Visual View machen. Und das ist übrigens der Grund, warum ich MTG Goldfish benutze, weil dieser Visual View ist super, super schön davon. Mhm. Und dazu kommt, dass man auf MTG Goldfish mittlerweile unten auf Printable klicken kann und bekommt ein komplettes Cheat, um ein komplett geproxtes Deck zu bauen.
Ja.
Was ich wirklich, wirklich gut finde. Und deshalb bin ich mittlerweile übergesprungen, sage ich mal, auf MTG Goldfish. Mhm. Du kannst ja mal gerade, wenn du einen hast, was erzählen. In der Zeit suche ich mal den anderen.
Ja, bei mir ist das auch tatsächlich MTG Goldfish. Einfach nur, weil da auch sehr gute Interaktionen drin sind zwischen dem Metagame. Also sprich, man hat da quasi eine Übersicht über Popular Decks und das Metagame, wo halt dann prozentual errechnet quasi die beliebtesten Decks für die jeweiligen Formate aufgelistet werden. Was halt immer eine sehr gute Idee ist, die Seite zu besuchen, einfach nur um auf einen Blick einen grob das Format einschätzen zu können, was gerade in Modern, in Standard, in Pioneer, was auch immer gerne gespielt wird. Das muss natürlich nicht widerspiegeln, was bei euch lokal gespielt wird oder was ihr halt bei Arena of the Ladder sieht. Aber zum Beispiel ist es immer ganz gut für mich, wenn wir im Podcast über verschiedene Formate reden, gerade Formate, wo ich die jetzt nicht jetzt aktuell spiele, einfach nur zu sehen, ist Amulet Titan noch in der Top 16 drin? Einfach nur ein Blick, ach ja, da ist es, alles klar. Und ist es Tempo, ist höher gestiegen und so weiter. Und man hat sehr schnell halt einfach diesen Überblick und kann halt die Decks gut einsortieren. Für den Einzelfall, wie gesagt, bedeutet das natürlich nichts. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, hey, das Crashing Footfall Deck, da klicke ich mir jetzt einfach drauf und da gibt's halt direkt einen Button drauf, Edit Copy, und dann wird das sofort in deinen Account quasi übertragen. Du kannst ihm einen eigenen Titel geben, du kannst die Deckliste überarbeiten. Der könnte zum Beispiel sagen, Jace the Mind Sculptor ist mir zu teuer, ich pack dafür, keine Ahnung, Jace Cunning Castaway rein viermal und kann das quasi sofort abspeichern oder wie du schon eben gesagt hast, mir die Proxys direkt ausdrucken und hab halt super schnell. Also ich kann mir super schnell halt Decks zusammenlegen, wenn ich halt gerade welche brauche. Wenn ich jetzt zum Beispiel testen würde.
Es gibt's auch bei den anderen Sachen. Ich habe es geguckt, also früher habe ich Tapped Out benutzt.
Ah, ja.
Das ist eine sehr, sehr alte Seite. Und die sieht auch mittlerweile sehr, sehr altbacken aus. Mhm. Und sie hat auch lange nichts mehr Besseres bekommen. Mhm. Aber du hast ja schon genannt, mit EtherHub, Architect, Deckstats.net. Die haben alle ihre Vorteile, alle ihre Nachteile. Ich persönlich habe mich halt auf MTG Goldfish mittlerweile festgelegt, weil der Visual View war für mich halt wichtig, weil ich ja durch die Decktext, die ich mache, mittlerweile auch immer wieder mal Bilder auf Instagram oder auf Twitter oder so poste von den Decks, wo ich sage so, ey, erinnert ihr euch noch an den Decktag oder was, das ist das alte Deck, mal gucken, was das neue Decktag wird. Und das war bei mir der Ausschlag, den Grund. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich bei einem alten System geblieben und wäre bei Tapped Out geblieben, weil die Seiten machen grundsätzlich alle das.
Ja, selber. Das stimmt. Ich muss auch sagen, bei MTG Goldfish war es für mich halt so eine kritische Schnittmenge aus einfach zu benutzen und nicht zu komplexe Ansicht und gleichzeitig halt aber dann doch noch so eine Interaktion zu haben mit den anderen Decklisten, die, wie du schon gesagt hast, hat Tapped Out auch, das haben auch andere Deckbilder. Aber bei den anderen werden mir sofort 5000 Statistiken angezeigt, womit ich erstmal nichts anfangen kann, wenn ich gerade ein neues Deck baue und so weiter. Und das kann für manche Leute, wenn ihr
Räder und irgendwelche Tabellen und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn ihr genau auf sowas
dann
steht,
ist das super nützlich.
kann ich euch gerade EtherHub und Architect super empfehlen. Die haben das ohne Ende. Ja. Die von Tapped Out sind ein bisschen versteckter, Aber dann sind sowas natürlich für euch. Also sucht euch da ein bisschen was raus, sucht euch den raus, den ihr haben wollt. Und wenn ihr da einen habt, bleibt bei dem. Weil die von der einen Seite auf die nächste drum zu schieben, ich kann nicht aus Erfahrung sagen, das macht keinen Spaß.
Das stimmt. Ja, und damit haben wir tatsächlich alle Fragen vom Ask Us Anything beantwortet, die es aktuell gab. Wie gesagt, bleibt trotzdem fleißig, was Fragen angeht. Also wir werden dann am die Folge 107, also nee, 108, habe ich gesagt, die erste Folge, ja, wo wir quasi wieder live reinschauen, da werden wir wieder Fragen brauchen. Also stellt uns weiterhin eure Fragen. Und ja, damit würde ich sagen, hätten wir es soweit für diese Ausgabe. Wie gesagt, nächste Woche, beziehungsweise die nächsten beiden Wochen, gibt es voraufgezeichnete Folgen, wo wir zum einen über verschiedene Listenthemen reden werden. Also Reserved List, die Liste in Set-Boostern, Decklisten auch. All diese schönen Dinger werden wir besprechen. In der einen Folge und in der anderen Folge geht es um Zubehör. Ein sehr groß gewünschtes Thema von euch da draußen. Was für Deckboxen, was für Sleeves, was für Playmats und Binder verwenden wir. Das werden wir alles in der zweiten Urlaubsfolge quasi besprechen. Und dann, wie gesagt, dann darauf die Woche geht es wieder mit einer frisch aufgezeichneten News-Folge weiter, wo wir auch wieder eure Fragen brauchen. Also kommt in Discord, tritt mit uns in Interaktion auf Twitter, auf Instagram, kommt vorbei, redet mit uns gerne. Und ja, zu guter Letzt möchte ich noch unseren Patreon-Gold-Unterstützern danken, darunter Witch667, Buster Madison und General Götterspeise, die alle drei unsere Gold-Unterstützer sind. Vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr auch genannt werden wollt in ja, Radio Ravnica als ein solcher Unterstützer, dann schaut vorbei auf patreon.com/gamery. Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.